Ihr Lieben, ich heiße euch auch herzlich willkommen. Schön, eure Gesichter zu sehen. Herzliches Willkommen auch an die Gäste. Sagt einen lieben Gruß an Manuel Berger heißt er, gell? Euer Pastor. Und ich grüße auch die, die per Livestream zuschauen. Immer wieder die Einladung, schaut doch mal vorbei. Ihr kriegt nur die Predigt mit, nicht den Lobpreis, nicht das Abendmahl, wenn es mal dran ist, oder die Gebete oder die Zeugnisse oder die Gemeinschaft, das Kaffee trinken mit Kuchen, all das ist richtig schön am Sonntag, oder? Ist ja so, oder? Es geht ja nicht nur alleine um die Predigt. Ihr Lieben, es ist echt eine Ehre für mich, mal wieder hier vorne zu stehen. Ich möchte mich bedanken, und zwar bei allen, die heute schon Dienst getan haben, die jetzt Dienst tun, die später noch Dienst tun, und generell alle, die irgendwelchen Diensten involviert sind, herzlichen Dank. Macht es auch in 2025. Und wer noch keinen Job hat, wer noch keinen Dienst hat, geht einfach mal zum Leitungsteam, fragt nach, wo irgendwie Bedarf ist, wo ein Engpass ist. Wir können immer wieder Geschwister gerne mit hineinnehmen. Und es tut auch gut. Man merkt es ganz besonders, wenn man unten Kaffee ausschenkt. Da lernt man die Leute kennen. Und es ist nicht so schwer. Die Karin wird es euch zeigen, wie das geht mit der Industriemaschine. Und dann seid ihr schon mittendrin. Und dann lernt ihr jeden Einzelnen kennen. Danke auch ans Leitungsteam. Ihr macht echt einen guten Job. Ich weiß, wie das so ist. Ich habe mit euch lange genug gearbeitet, jetzt macht ihr es ohne mich und ihr macht es gut. Danke für all eure Überstunden, die ihr macht, für alle eure Gebetszeiten, für alle eure Sitzungen und was alles so geschieht in der Woche oder unter der Woche und natürlich auch am Sonntag oder um den Sonntag rum. Danke einfach. Ich kann es wirklich wertschätzen, wie viel da wirklich zu tun ist und ich freue mich, David, dass du das einfach so in Kauf genommen hast. Bist erster Vorsitzender geworden. Das tut echt gut. Bist ein wunderbarer Mann. Danke. Ich hab eine Überschrift, die darf man gerne einblenden, die Folie. Was wünscht sich Gott in deinem Leben? Vielleicht hat es der ein oder andere schon in der Vorbereitung gelesen, hat sich irgendwie ein bisschen vorbereitet. Was wünscht sich Gott in deinem Leben? Ganz ehrlich, meistens ist es doch andersrum, oder? Wir wünschen uns doch so viele Dinge. Wir sind so in der Rolle des Bittstellers. Wir brauchen das. Herr, mach doch, dass mein Ehepartner ein bisschen besser wird. Und der andere betet, dass der andere besser wird. Und dann sollen die Kinder noch besser geraten, wie sie jetzt gerade sind. Ob sie jetzt Kleinkinder sind, Teenager oder schon älter. Und dann gibt es so viel noch auch über die Finanzen. Herr, mach doch, dass ihr Lohnerhöhung kriegt, eine Gehaltserhöhung, wenn nicht schlecht. Red doch mal mit meinem Chef. Und so weiter. Über die Gesundheit. Herr, links zwackt's und rechts auch schon wieder. Mach doch bitte. Herr, mach, tu. Und ich habe mal in einem Buch gelesen, wir behandeln Gott so wie einen Automaten. Wir werfen oben den 1 Euro rein oder 2 Euro, dann machen wir die Schublade auf und dann kommt das Snickers oder das Mars oder was da alles drin ist, raus, Wunsch erfüllt. Und am liebsten hätten wir es bei Gott auch so. Bitte hinbringen und bitte möglichst am Abend schon antworten, wenn nicht, dann morgen. Und irgendwie geht es immer so weiter. Aber fragen wir uns zwischendrin einfach mal, was wünscht sich Gott von mir? Was wünscht er sich in meinem Leben? Was erfreut ihn? An was hat er wohlgefallen? Und da werden wir heute ein bisschen näher drauf eingehen. Jetzt bitte ich euch nochmal, wer kann, steht auf. Ich werde das Wort Gottes vorlesen und einfach zur Ehre des Wortes Gottes. Es gibt immer so Überschriften über alle Kapitel oder über alle Psalme und über den Psalm, einen Teil davon lese ich jetzt dann gleich vor. Über den Psalm steht so, die Macht und die Gnade des Herrn oder die Autorität und die Macht des Herrn. Es ist der Psalm 147 und wir lesen die ersten 11 Verse. Er hat 20 Verse, aber die ersten 11 reichen. Da steht im Psalm 147, Halleluja, ja, es ist gut, unserem Gott zu spielen. Ja, ein Lobgesang ist lieblich, ist schön. Der Herr baut Jerusalem auf, die zerstreuten Israels sammelt er. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind, er verbindet ihre Wunden. Er zählt die Zahl der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht, seine Einsicht ist ohne Maß. Der Herr hilft den Elenden auf, er erniedrigt die Gottlosen bis zur Erde, stimmt den Herrn ein Danklied an, spielt unserem Gott auf der Zither. Ihm, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen bereitet der Erde, der Gras sprossen lässt auf den Bergen, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, wonach sie schreien. Er hat kein Gefallen an der Stärke des Rosses noch an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. Und wenn du da einen Amen hast drauf, kannst du sagen, darf dich auch wieder hinsetzen. So weit mal. Dieser Psalm beginnt mit Halleluja. Und ich kann euch eins verraten, mit Halleluja hört er auch auf. Es ist meistens so in den Psalmen, dass da wirklich ein Loblied, ein Danklied, Anbetung, Lobpreis für den Herrn ist. Und dann geht es so an die Sache. Und dann spricht der Psalmist von Israel. Er sagt natürlich, er bringt die Zerstreuten zurück, er sammelt sie. Das ist natürlich aus der Geschichte von Israel. Aber wenn es dann heißt, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und er verbindet ihre Wunden, dann dürfen wir auch an die heutige Zeit denken. Jetzt sind wieder einige Geiseln freigekommen und wie zerbrochen müssen diese Herzen sein, wie große Wunden, die geheilt werden müssen. Und so spricht das Wort Gottes von der damaligen Geschichte, es spricht in unser Leben und es spricht jeden Tag neu. Das Wort Gottes ist immer up to date. Dann heißt es, und das erwischt mich immer so in meiner stillen Zeit, wenn ich mal so dran denke, es heißt hier, er zählt die Zahl der Sterne. Ich glaube, diese Zahl gibt es noch gar nicht. Es ist noch gar nicht erforscht, wie viele Steine es überhaupt gibt im Universum. Aber der Herr weiß, der weiß es, denn er hat sie ins Firmament gesetzt. Und wie wunderbar ist es, wenn es dann noch heißt, er kennt sie alle mit Namen. Er ruft sie mit Namen. In Jesaja ist es ähnlich so wie hier im Psalm 147. Er ruft sie mit Namen. Hast du dir schon mal überlegt, wie viele Namen das es so auf der Erde gibt? Hast du schon mal überlegt? Ich glaube, Maria und Josef sind ziemlich Namen, die so auf jedem Kontinent sind. Und vielleicht gibt es dann bloß 4 Milliarden Namen und der Rest ist Maria und Josef. Aber 4 Milliarden reicht da nicht aus für die Sterne. Und wenn Gott sie mit Namen nennt, wie viele Namen kennt Gott? Und dann heißt es einfach, groß ist er an Macht. Und jetzt kommt noch mal was. Wenn ich sage, da gibt es noch gar keine Zahl für die Sterne. Er sagt hier einfach, seine Einsicht ist ohne Maß. Gottes Einsicht ist ohne Maß. Auch da gibt es kein Maß dafür. Wie groß ist Gott? Dann hilft er den Elenden auf. Dann heißt es, stimmt dem Herrn wieder ein Danklied an. Und dann geht es so weiter, dass er derjenige ist, der Schöpfer, der Versorger, der einfach wo es einfach der Psalmist ausspricht, stimmt den Herrn ein Danklied an, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen bereitet der Erde. Was wären wir ohne den Regen? Allein der reicht aus, dass wir Gott immer wieder Ehre geben. Der Gras sprossen lässt auf den Bergen, der dem Vieh Futter gibt und den jungen Raben, wonach sie schreien. Wenn man liest, der den Vieh Futter gibt, dann ist doch jedes Vieh mit eingeschlossen. Habe ich mir gedacht in der Vorbereitung, warum erwähnt er noch die jungen Raben, wonach sie schreien. Vielleicht einfach, dass man sieht, Gott denkt an alle. Auch an die kleinen Tiere, auch an Kleinigkeiten. Er übersieht niemanden. Und dann kommen wir eigentlich schon langsam dahin, wo ich möchte. Er hat kein Gefallen an der Stärke des Rosses, noch Freude an den Schenkeln des Mannes. Ihr Männer, ihr Frauen, ich habe mir zuerst gedacht, was soll so sein? Also da geht es jetzt nicht darum, ob die Schenkel des Mannes rasiert sind oder nicht rasiert. Oder ob er O-Beine hat oder X-Beine. Es geht einfach um die Kraft. Israel hat sich in der Vergangenheit immer auf sich verlassen oder meist auf sich verlassen. Auf Rosse und auf Wagen. Auf Rüstung, auf Schwert oder eben auf Manneskraft. Israel hat immer wieder geschaut, dass sie ihre Wege gehen, ihre Gedanken. Da heißt es ja auch in der Bibel, dass Gottes Gedanken und Wege höher sind, als der Himmel, als die Erde über den Himmel ist oder der Himmel über der Erde ist. So passt es. Und Israel hat immer eigene Pläne und Strategien gehabt. Man weiß dann immer wieder, wo es geendet hat, anstatt sich auf den Herrn zu vertrauen. In Vers 11, da kommen wir dann an die Überschrift. Was wünscht sich der Herr von uns oder damals von Israel? Das Wort Gottes ist ja alle Zeit gültig. Und dann kommen zwei Bereiche raus. Er wünscht sich Menschen, die ihn fürchten. Und das Zweite ist, er wünscht sich all diejenigen, die auf seine Gnade harren oder hoffen. Wer die Bibel aufmerksam liest, der entdeckt, dass die Furcht des Herrn sehr oft vorkommt. Nicht nur im Alten Testament. Und ich weiß, dass etliche von euch die Bibel lesen und schon mehrmals gelesen haben. Und da liest man ständig davon, dass Gott gefürchtet werden soll. Gott zu fürchten heißt einfach heilige Ehrfurcht vor Gott und vor seiner grenzenlosen Macht und seiner Autorität. Wir müssen uns immer wieder bewusst sein, dass Gott der Schöpfer ist, unser Versorger ist. Er ist die Quelle des Lebens, aber er ist auch der gerechte Richter. Er ist gerecht und wie wir vorher gesungen haben, er ist heilig. Wir wissen, dass er barmherzig ist, gnädig ist. Wir wissen, dass Gott uns liebt. Vorher haben wir gesungen von unserem Vater, dass wir ihn lieben und dass wir ihn auch Freund nennen können. Aber wie gesagt, er ist gerecht und er ist heilig. Und was haben wir noch gesungen vorher? Verzehrendes Feuer. Er ist ein verzehrendes Feuer. Ewige Glut, vollkommen gerecht, vollkommen gut. Gewaltige Wasser, endloses Meer. Unfassbar groß bist du, Herr. Und dann ist es gekommen. In Ehrfurcht stehen wir vor dir. Aus Gnade dürfen wir uns nahen. Der Hebräerbrief sagt Folgendes dazu in Kapitel 12, die Verse 28 und 29. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich, dort hat Elisabeth gepredigt, empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit was? Mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Furcht des Herrn erzeugt Respekt, Gehorsam und Vertrauen in uns. Wir schauen uns jetzt vier Wege an, wie wir Gott fürchten können. Der erste Punkt ist durch das Hassen von Bösen. Und da gibt's, da spricht der Vers aus Sprüche 8, Vers 13 ganz klar dafür, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Da werden wir vielleicht sagen, naja, da können wir noch mithalten. Wir hassen auch das Böse. Wir wollen auch nichts Böses. Die Furcht des Herrn ist keine zerstörerische, sondern eine erlösende, eine errettende, eine befreiende Furcht, die Menschen näher zu Gott bringt, indem dass sie das Böse meiden. Der Vers spricht für sich, habe ich gesagt, das Böse zu hassen und alles, was Gott missfällt. Es ist natürlich auch die Frage, ihr kennt ja das mit dem Bändchen, mit den Armbändchen, was würde Jesus tun? dass wir uns eigentlich auch in gewissen Sachen fragen, missfällt es Gott? Frag ihn einfach, ist es in Ordnung für dich, Herr, dass ich sowas mache? Manchmal ist man echt ein bisschen durcheinander und man weiß nicht genau, ob es okay ist. Der zweite Punkt, wir können Gott fürchten durch radikalen Gehorsam. Radikal hören wir aber nicht so gern, gell? Der Abraham, er hat einiges durchgemacht, er hat viel mit Gott gesprochen und Gott sagt eines Tages zu ihm, Abraham, opfere deinen Sohn mir als Brandopfer. Und ich weiß, hier sind genügend Väter und Mütter, hier sind genügend Großväter und Großmütter. Ich glaube, das tut immer weh, wenn wir an der Stelle hinkommen, wo Gott sagt, opfer dein Kind, opfer den Isaak. Und es ist gut, dass uns das wehtut und Gott weiß es auch, dass es wehtut. Aber an der Stelle entdecken wir, Abraham fürchtete Gott mehr, als er seinen Sohn liebte. Und das Zweite, was wir entdecken, Gott verlangte nicht in erster Linie den Tod Isaaks, sondern er wollte die Hingabe Abrahams prüfen. Ich habe eine wunderbare Stelle, die steht hier schon, heißt es, und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel und ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Da fällt uns was auf. Da spricht, lass nur da, da spricht der Abraham, ich und der Knabe, also wir werden da hingehen. Als Zweites sagt er, und wir werden, wenn wir angebetet haben, wir werden zu euch zurückkommen. Eigentlich dreimal ein Wir. Er sagt am Schluss auch nicht, ich, der Abraham, werde zurückkommen, sondern wir kommen wieder zurück. Wir wollen zu euch zurückkommen. Und es ist wichtig. Ihr wisst, dass der Abraham dann Holz genommen hat. Er hat den Isaak gefesselt, hat ihn aufs Holz gelegt und hat sein Messer in der Hand gehabt. Dann hat der Engel des Herrn gerufen, halt! Also stopp. Bayerisch hat er bestimmt nicht gesagt. Halt, stopp. Jetzt weiß ich, dass du was? Dass du gottesfürchtig bist. Und Gott hat sich gekümmert um ein Ersatzopfer. Es war der Widder. Aber eins ist auch noch zu beachten. Gott tat später genau das, was er von Abraham forderte. Er gab Jesus seinen Sohn. Noch ein zweites Beispiel, der Noah. Von Noah heißt es einfach, er baute eine Arche und tat alles, was der Herr ihm befahl. Im 1. Mose 6, im 1. Mose 7 steht es einfach so drin, er tat alles, was Gott ihm befahl. Können wir unsere Scheibe abschneiden, Julie, oder? In Hebräer 11, Vers 7 heißt, durch Glauben baute Noah, als er einen Hinweis bekam auf das, was noch nicht sichtbar war, voller Ehrfurcht vor Gott eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch Glauben verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit, die dem Glauben entspricht. Wir entdecken, diese beiden Männer haben wirklich in der Furcht des Herrn gelebt. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Du musst in der Ehrfurcht vor Gott nicht gleich eine Arche bauen. Das ist schon mal gut. Und du musst auch in der Ehrfurcht vor Gott nicht dein Kind opfern. Aber jetzt kommt eine wichtige Frage. Aber wo möchte Gott in deinem Leben einen besonderen Gehorsam sehen? Wo möchte Gott in deinem Leben deinen besonderen Gehorsam sehen? Vielleicht hast du schon mal die Stimme Gottes gehört und hast gedacht und hast es abgeschüttelt, bist weitergegangen. Aber vielleicht ruft Gott ein zweites Mal oder sogar ein drittes Mal noch. Und dann mag es nicht wie Jonah, der sich gedacht hat, okay, gehen wir mal in die Richtung, der Herr ist da drüben. hat ihm auch nicht viel gebracht. Er hat ihn doch dahin gebracht, wo es sein sollte. Also Gott zwingt keinen, aber er möchte unseren Gehorsam sehen. Jetzt denkst du vielleicht, ja krass, Abraham und Noah, mei, kann nicht so sein wie die. Aber wir sagen oft, ich will so sein wie Jesus. Und von Jesus heißt es, obwohl er Sohn Gottes war, lernte er an dem, was er litt, den Gehorsam. Ja. Kommen wir zum dritten Punkt. Wir können Gott fürchten durch ein Bewusstsein, dass Gott einen immer sieht. Der Felix hat vor 3 Wochen Psalm, na das ist, lass einmal noch, ja. Der Felix hat diesen Psalm vorgelesen, Psalm 139. Da geht es hauptsächlich um die Eigenschaften Gottes, nämlich dass er der Allwissende ist und der Allgegenwärtige. Und wenn er allwissend und allgegenwärtig ist, hilft es uns auch nichts, wenn wir uns unter der Decke verstecken. Ich weiß, dass das einmal einer gemacht hat aus unserer Gemeinde. Es hilft auch nichts, wenn wir uns irgendwie im Keller verstecken, in einer Höhle, im Meer untertauchen oder im tiefsten Tal gehen, wie es Psalm 23 heißt. Aber das Schöne ist, Gott weiß, wie es uns geht. Ob wir traurig sind oder ob wir lustig sind. Ob wir schwermütig sind oder ob es uns wirklich richtig gut geht. Das weiß der Herr. Und er kennt alle Worte, das wissen wir auch. Das Schlimme ist, dass er sogar alle Gedanken noch kennt. Unser Handeln, unser Tun, auch was wir anschauen. Ich weiß, dass den einen oder anderen oder die oder einer oder andere gibt, die vielleicht nicht so gerne in der Bibel blättern. Das ist jetzt ein bisschen eine Werbung für die Bibel, dass man es wirklich lesen soll. Andere bevorzugen dann lieber so Illustrierte oder Tageszeitung. Da muss man das lesen und dann die, und noch ein Magazin und vielleicht noch ein Roman. Und ich habe es heute wieder nicht geschafft, in der Bibel zu lesen. So hört man den einen oder anderen. Aber Gott sieht es. Und dann ist immer die Frage, ist es wirklich so angenehm, wenn ich sage, oh Herr, heute habe ich keine Zeit gehabt. Eigentlich lügt man teilweise an und sagt, habe keine Zeit gehabt, habe aber das andere alles lesen müssen. Und darum ist es gut, in der Furcht des Herrn zu leben. Er weiß alles, ob wir irgendwelche seichten Filme anschauen, Pornos oder Horrorfilme oder Krimis, Mord und Totschlag. Gott sieht's. Und auch da können wir ihn einfach fragen, gefällt es dir, was ich anschaue? Wer kann sich an Arnie Klein erinnern? Doch noch etliche. Arnie Klein, messianischer Jude, Lobpreiser, hat viele Seminare gehalten bei uns und der hat auch sowas Ähnliches gemacht wie unser Sein-Gottesdienst. Einfach eben dienstags in den Gottesdienstsaal zu kommen, Hintergrundmusik, Abendmahl steht da, du kannst deine Bibel mitnehmen, aber du bist hier alleine, sonst ist kein Programm. In Anführungsstrichen alleine, du bist alleine mit Gott. Und er, der Arnie Klein, hat einmal gesagt, stell dir vor, diese Türe würde jetzt aufgehen und der Herr kommt. Und es wäre ein Licht, das du noch nie gesehen hast, unfassbar hell, aber du kennst auch dein Leben. Und er hat gesagt, was würde passieren, wenn der Herr hier reinmarschiert? Wo wäret ihr? Und er hat gesagt, wir würden wie die Kakerlaken uns unter dem Stuhl verstecken. Furcht des Herrn. Und jetzt, wie gesagt, manche denken immer so, da steht vieles im Alten Testament, das stimmt. Aber im Neuen Testament, sowohl der Petrus als auch der Paulus, beide haben jetzt da einen Vers, den darfst du jetzt einblenden. Die nächste Folie bitte. 1. Petrus 1, Vers 17. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Und dann sagt der Paulus noch was, auch Philipperbrief wie die Eva vorher, ich finde das genial. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam seid oder gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Die waren gehorsam, wie er da war, und wie er nicht da war, waren die immer noch gehorsam. Und dann sagt er aber, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Kommen wir zum vierten Punkt. Durch das Wissen, wir können Gott fürchten, durch das Wissen, dass wir eines Tages vor Gott als unseren Richter stehen. Dieser Vers spricht Bände, Matthäus 12, 36. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Wow. Was kommt alles über unsere Lippen? Was reden wir über andere? Ich zeige nicht auf euch, ich zeige auch auf mich. Was reden wir über andere, wenn sie nicht da sind? Was kommt über unsere Lippen? Die Zunge, der Jakobus schreibt da einiges drüber. Die Zunge setzt einen Wald in Brand. Man muss sich bloß die Bilder, die da vor Tagen noch in Amerika waren, anschauen. Alles ist weggebrannt. Und er sagt auch, die Zunge ist selbst von der Hölle angezündet. Boah. Ich glaube, diese vier Punkte genügen, dass wir, jeder für sich, einfach mal sagt, stehe ich wirklich so in der Furcht des Herrn? Wie gesagt, ich muss nicht zittern oder Angst haben vor Gott. Wir dürfen es aber, lieber Vater, anrufen. Er ist unser Freund. Aber trotzdem ist es wichtig, vielleicht einfach nochmal die nächste Folie, die vier Punkte einfach nochmal kurz anzuschauen. Ich oder wir leben in der Furcht des Herrn durch das Hassen vom Bösen, durch radikalen Gehorsam, durch ein Bewusstsein, dass Gott einen immer sieht und durch das Wissen, dass wir eines Tages vor Gott als unserem Richter stehen. Einfach mal in dich hineinhorchen. Schaffst du das alles? Du musst es nicht laut sagen. Ich sage schon laut, nein, wir schaffen es nicht. Zweite Frage, kommt ähnlich so an, versagen wir hier? Da haben wir ja. Aber wir stehen nicht alleine. Der Paulus hat im Römerbrief sowas Wunderbares gesagt. Römer 7, Vers 18 und 19. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, in Klammer Fleisch, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn wir fleischlich unterwegs sind. Genau, aber an dieser Stelle kommt Gottes Gnade zum Greifen. Wir haben ja vorher gehört, er liebt die oder hat Wohlgefallen an denen, die ihn fürchten, aber er hat auch Wohlgefallen an denen, die auf seine Gnade harren oder hoffen. Und das ist das Schöne. Ich kenne Christen, die versuchen wirklich in 24 Stunden nichts verkehrt zu machen. Und so würde man sagen, 24-7, die ganze Woche dann und noch drüber hinaus. Und wenn sie es nicht schaffen, dann sind sie traurig oder verzweifeln, weil es nicht klappt. Darum sage ich, da kommt die Gnade zum Greifen. Wir dürfen zu Gott gehen und sagen, Herr, vergib mir. Da habe ich es nicht geschafft. Da war ich nicht perfekt. Und der Herr verlangt nicht, dass wir perfekt sind, aber dass wir immer wieder kommen und sagen, Herr, vergib mir. 1. Johannes 1, Vers 9 kennen wir alle. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er was? Dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Jetzt kommt der Schluss. Ich glaube, alle wünschen sich Erweckung, oder? Alle. Über unseren Tellerrand hinaus. Nicht nur unsere Gemeinde, die vier Gemeinden, die hier Gottesdienst noch feiern, rüber bis in die Trigalski Allee, alle Gemeinden in München, drüber hinaus Deutschland, Europa und eigentlich auf der ganzen Welt. Das ist so ein Gebet, wo wir uns alle wünschen, dass wir sagen, Herr, da soll sie was tun. Vor dem Gottesdienst ist im Gebet da unten schon gebetet worden, auch für Erweckung. Und jetzt kommt eine Bibelstelle, da geht es um Erweckung. Apostelgeschichte 9, 31. Die Gemeinde in ganz Judäa und Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in der Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Furcht des Herrn war der Hauptgrund für das Wachstum der Gemeinde, der Urgemeinde. Lest mal wirklich als Hausaufgabe bis zu diesem Kapitel 9. Lest mal diese 9 Kapitel und ihr werdet immer wieder entdecken, hey, da steht ja auch was von der Furcht. Es ist ja nicht bloß dieses eine Mal da in der Apostelgeschichte. Der Herr wollte das, dass die Gemeinde in der Furcht des Herrn lebte. Und wenn man schaut, was mit Hananias und Sapphira geschehen ist, da kam der Schlendrian auf einmal in die Gemeinde hinein. Sie haben Geld gehabt, dass sie ihren Acker verkauft haben, aber sie haben nur einen Teil des Geldes gegeben und sie haben gesagt, das ist alles. Und Petrus hat das gespürt, er hat gesagt, du belügst mich, die Apostel und den Heiligen Geist. Und sie sind umgefallen. Sie haben sie tot weggetragen. So kam wieder ganz erneut die Furcht des Herrn in die Gemeinde hinein. So zum Schluss suchen wir wirklich, wie wir letztes Mal gehört haben, die Weisen nach dem Herrn. So wie die Weisen monatelang unterwegs waren, um auf einmal die Geburt Jesu oder Jesus als den geborenen neuen König der Juden zu sehen. Einige Geschwister haben mir vor kurzem erst erzählt, naja, mit dem Gebetsleben bin ich oder mit dem Glaubensleben bin ich ein bisschen lässig zurzeit, locker. Da ist ich habe ein bisschen geschludert, was auch immer das ist. Aber auch da können wir neu mit unserem Herzen zurückkommen an den Punkt, wie wir singen, zu dem Herz der Anbetung und zur Furcht des Herrn. Wo möchte Gott, ich erinnere dich nochmal, in deinem Leben deinen besonderen Gehorsam sehen? Der letzte Satz: Die Furcht des Herrn in deinem Leben bringt hervor, dass du dem, was er sagt, Respekt entgegenbringst und tust. Es ist das, was der Jakobus sagt, der Hörer und Täter, beides zu sein. Lasst uns aufstehen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben, Herr. Und ich danke dir, was da alles drinsteckt, Herr. Danke, dass es wirklich unser Fußesleuchte ist und ein Licht auf unserem Weg. Ich danke dir, Herr, dass du uns immer wieder dahin ruft, ob es zur ersten Liebe ist oder eben in die Ehrfurcht vor dir. Ich danke dir einfach für all das, was wir heute gehört haben, Herr. Ich bete, Vater, dass wir das im Herzen bewegen. Und ich preise dich, Herr, dass du uns auch einen Segen gibst. Denn in Psalm 103, Vers 13 steht, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Amen.